Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Adalbert Sinjawski am Mikrofon. Schönen guten Abend. Wir sind dabei bei den ersten Tagen des Performance-Festivals No Limits in Berlin mit Stücken, die Menschen mit Behinderung erdacht haben und zur Aufführung bringen. Wir hören rein in einen sogenannten Live-Podcast, den Auftakt einer Gesprächsreihe von Natascha A. Kelly in Düsseldorf über die Lebenswirklichkeit schwarzer Menschen in Deutschland. Doch zunächst blicken wir nach Köln, wo Kulturinstitutionen in Zeiten des Rotstifts beim Kulturetat um ihre Veranstaltungen, ja ihre gesamte Existenz bangen. Gestern hat die Kölner Stadtkämmerin eine mögliche düstere Zukunft skizziert. Und um als Beispiel ein Schwergewicht mit Strahlkraft herauszugreifen, das Acht-Brücken-Festival für Musik der Gegenwart bekam bisher ein Drittel des Budgets von der Stadt. Für 2026 ist keine städtische Unterstützung mehr geplant. Dasselbe kommt auf andere Häuser zu, wie etwa die Akademie der Künste der Welt. Das berichtet die Zeitung Kölner Stadtanzeiger. Von Abwicklung ist die Rede. Gerhard Baum ist ehemaliger Bundesinnenminister, stellvertretendes Mitglied des WDR-Rundfunkrates und war bis Mitte des vergangenen Jahres Vorsitzender des Kulturrats NRW. Ich habe ihn gefragt, was geht der Kölner Kulturlandschaft mit den Kürzungen bei der Förderung verloren?
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Kulturlandschaft insgesamt. Wir haben eine Entwicklung in anderen Städten, in Berlin beispielsweise, in München. Es erfolgt eine Art Kahlschlag in einem Bereich, der hochsensibel ist und im Vergleich zu anderen Haushaltsausgaben nicht so stark zu Buche schlägt. Das heißt also, wir haben einen Rückschlag bei der Kulturförderung, die in Deutschland sehr erfolgreich ist und eben auch die Privaten, die freie Szene fördert, sodass sie ein Überlebensrecht hat. Das ist eine allgemeine Entwicklung. Übrigens müssen wir auch sehr aufpassen, dass da nichts beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk passiert. So, jetzt ordne ich Köln ein. Acht Brücken war in meinen Augen ein ungeliebtes Kind, obwohl es ein Glücksfall ist für Köln, denn es vernetzt die nationale Szene, also die internationale Szene mit der nationalen, mit der Kölner Szene, das heißt also mit den Künstlern, Komponisten, die hier leben. Acht Brücken ist bezogen auf die lebendige Musikstadt Köln. Und das geht jetzt verloren, wenn Acht Brücken abgewickelt wird. Also es ist hier ein Juwel, das sozusagen zum Erlöschen gebracht wird, mit vielfältigen Vernetzungen in die Musikszene Kölns und international. Das ist das Bedauerliche und sowas können Sie über Nacht nicht mehr aufbauen.
Köln ist die einzige deutsche Großstadt ohne städtische Tanzkompanie. Nachdem der Vertrag von Richard Segal und seinem Ballet of Difference nicht verlängert worden war, wurde nun die Suche nach einem Nachfolger abgebrochen. Es heißt, die beschlossene Etablierung einer Tanzsparte wird auf die Saison 28/29 verschoben, falls sich die Finanzlage der Stadt bis dahin verbessert hat. Haben Sie Hoffnung?
Also wenn einmal etwas weg ist, ist es sehr schwer, es wieder aufzubauen. Und deshalb ist meine Hoffnung gering. Ich bin äußerst skeptisch, dass hier auf mittlere Sicht wieder etwas aufgebaut wird. Was weg ist, ist weg.
Und wird es vielleicht ergänzt von anderen, denn die Frage ist, wie steht es um die Förderung der Kultur durch das Land NRW und die Kunststiftung NRW? Diese werden den Wegfall aus dem Kölner Etat wohl nicht ausgleichen können, oder?
Es fällt einfach weg. Die Zuschüsse, die also beispielsweise Acht Brücken bekommen hat von Land- und Kunststiftung, entfallen und die werden auch nicht zurückkommen. Das sehe ich gar nicht. Acht Brücken ist tot. Ich habe immer jetzt schon in den letzten Jahren gemerkt, dass Acht Brücken auf Widerstand stößt. Offenbar haben diejenigen, die entscheiden, nicht begriffen, welche Bedeutung Köln im Lauf der Jahre und Jahrzehnte für die neue für die zeitgenössische Musik gespielt hat und spielt.
Schauen wir einmal kurz nach Berlin. Da haben diese Woche rund 1000 Menschen mit prominenter Unterstützung aus dem Kulturbetrieb gegen die angekündigten Einschnitte im Kulturetat des Landes Berlin demonstriert. Würden Sie sich nun auch in Köln ein lautes Gegensignal der Kulturszene wünschen?
Ja, selbstverständlich muss das artikuliert werden, die Kunstszene muss reagieren, sie muss darauf hinweisen, was an kulturellen Aktivitäten, an kulturellen Inspirationen, an Innovation verloren geht in einer Demokratie, die gerade jetzt die Impulse der Künstler braucht. Also das halte ich für eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns zeigen und protestieren.
Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und von 2005 bis Mitte des vergangenen Jahres Vorsitzender des Kulturrats NRW. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Und nun eine Rückblende. Ein Schauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus macht im Jahr 2021 seine Diskriminierungserfahrung während Proben öffentlich und löst eine große Debatte über rassistische Strukturen und Machtmissbrauch an deutschen Stadttheatern aus. Als Reaktion darauf wird am Anfang dieses Jahres als Gegengewicht eine schwarze Bühne in Düsseldorf eröffnet. Sie findet ihren Platz auf der Studiobühne des Theatermuseums, dem ehemaligen Hofgärtnerhaus im Hofgarten. Selbstverwaltet wird diese Bühne vom Verein Black German Arts and Culture. Federführend ist die Wissenschaftlerin, Autorin und Kuratorin Natasha A. Kelly. Doch nach einer Theaterpremiere und einer Filmvorführung schien es ein wenig still geworden um die Bühne für schwarze Kultur. Bis vorgestern, da startete eine Gesprächsreihe als sogenannter Live-Podcast zu schwarzer Kunst und Kultur. Erstes Thema: schwarze Männlichkeit. Dorothea Markus hat zugehört.
Mein Name ist Natasha Kelly. Wir sitzen auf der Studiobühne im Hofgartenhaus zwischen der Ausstellung Black Lives Triptych. Welcome, Kofi Devine.
Die Studiobühne im Theatermuseum ist voll besetzt. Viele schwarze Menschen sind gekommen zu Natasha A. Kellys neuer Gesprächsreihe. Zu Gast ist der Crump-Tänzer und Choreograf Kofi Devine mit ghanaischen Wurzeln. Das Thema erscheint komplex. Wie soll man über schwarze Männlichkeit sprechen, ohne in Stereotype und auch rassistische Klischees zu verfallen?
Wenn du schwarze Männlichkeit im Jahr 2024 mit 3 Worten beschreiben würdest, welche wären das?
Egoistisch, unwissend, machthaberisch. So sehen die Leute uns.
Der Tänzer, Choreograf und Leiter der Jugendsparte am Tanzhaus NRW, Kofi Devine, erzählt, wie ihn der Crump-Tanz empowert hat, Stärke zu zeigen, mutig und organisiert zu sein, gegen Rassismus aufzustehen. Und er plädiert für mehr Tanz, Gespräch und Kultur, vor allem für schwarze Jugendliche, um neue, konstruktive Männlichkeitsbilder zu kreieren.
Wie kriegen wir das aber wieder zusammen?
Indem wir das hier machen. Mehr Talks, mehr Conversations, mehr Understanding.
Nach dem Live-Podcast stellen die Zuschauer Fragen. Etwa über die durchaus streitbare Theorie von Franz Fanon, dass schwarze Männer durch weiße Frauen oft sexualisiert und als Fetisch benutzt würden. Oder warum schwarze Männer mit anderen Machtstrukturen kämpfen müssten als schwarze Frauen. Darüber, wie schwarze Frauen mit ihrer Trauer umgehen können. Denn schwarze Männer seien für sie als Väter oder Partner oft abwesend. Auch aktivistisch kämpften Frauen in der Black Lives Matter-Bewegung etwa oftmals alleine, weil schwarze Männer hier unterrepräsentiert seien. Für Kofi Devine braucht es eine neue Selbstbesinnung und Öffnung schwarzer Männer, die er selbst durch den Tanz erreicht hat. Kaum kommen solche tabuisierte Themen im öffentlichen Diskurs sonst zur Sprache. Für Natasha A. Kelly ist es genau das, was die neue Bühne für schwarze Kunst und Kultur ausmachen soll.
Also tatsächlich bezeichnen wir uns nicht als Theater, weil ich glaube, dass die Idee Theater sehr eurozentrisch belegt ist. Wir bezeichnen uns eher als Institut, weil wir tatsächlich der Meinung sind, dass wir in erster Linie Wissen vermitteln wollen. Wissen über schwarze deutsche Geschichte, Gegenwart und aber auch Zukunftsvisionen. Wenn wir nicht selbst danach fragen, wer tut es dann?
Und deshalb ist der Abend zugleich die Eröffnung einer Audioinstallation über 3 schwarze Künstler, die um Düsseldorf herum gewirkt haben. Direkt auf der Bühne sind die Hörstationen aufgebaut, in denen man tief eintaucht in das Leben etwa von Hilarius Gilges, Mitglied der Theatergruppe Nordwestran. 1933 von den Nazis ermordet. Er und die zwei anderen Porträtierten waren in der linken Arbeiterbewegung aktiv.
Mein Name ist Hilarus Gilges. Über meinen leiblichen Vater weiß ich nur, dass er Rheinschiffer gewesen sein soll. Er war, glaube ich, Äthiopier. So genau weiß meine Mutter das aber auch nicht. Sie spricht nicht viel über meinen Vater. Aber dass ich schwarz bin, das habe ich schon sehr früh verstanden.
Extrem nah rückt die Biografie von Gilges durch die Stimme des Künstlers Kofi Devine an die Gegenwart. Eine historische Verortung, die, so Natasha R. Kelly, für schwarze Menschen kaum geschehe, da ihnen rassistischerweise sonst eher vorgeworfen würde, sich in Deutschland eben nicht verortet zu haben.
Und das sind halt Konnektivitäten, die selten in unsere Community zusammengedacht wird, dass uns mehr verbindet, als nur schwarz und deutsch zu sein.
Und so erscheint die Studiobühne des Theatermuseums Düsseldorf an diesem Abend zwar nicht wie ein Theater, aber doch wie ein besonderer Ort des Austauschs, der Stärkung, der Verbindung, der eine kaum gesehene Perspektive auf deutsche Kultur und Geschichte öffnet.
Berichtet Dorothea Markus aus Düsseldorf und damit nach Berlin. No Limits, also keine Grenzen zu haben, das ist bei dem gleichnamigen Theater- und Performance-Festival in Berlin im mehrfachen Sinne gemeint. Zum einen ist es ein internationales Festival, blickt also über unsere Landesgrenzen hinaus. Außerdem hat sich No Limits zum Ziel gesetzt, mit seinem Programm die gewohnten Genregrenzen zu verlassen. Und nicht zuletzt bietet der Untertitel einen Hinweis: Disability and Performing Arts, also Menschen mit Behinderung auf und hinter der Bühne ein Forum zu geben. Seit vergangenem Mittwoch läuft das Festival an verschiedenen Orten in Berlin, wie dem Hau und dem Rambazamba-Theater. Unter den Performerinnen ist zum Beispiel die Schottin Claire Cunningham, die auf Krücken angewiesen ist und diese in ihre Aufführungen einbindet. Tanzkritikerin Elisabeth Nehring ist bei dem Festival dabei. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie sieht diese Inklusion der Krücken in die Kunst von Cunningham aus?
Claire Cunningham sagt über sich selbst, ich habe 4 Beine statt 2. Ja, das kann man sich dann ein bisschen vorstellen. Also diese beiden Krücken, die verwandelt sie von Gebrauchsgegenständen oder Hilfsmitteln eigentlich so in so etwas wie Performance-Objekte. Sie kann wirklich virtuos mit ihren Krücken tanzen, sich draufstemmen, rumschwingen, sehr, sehr elegante, weiche Bewegungen daraus holen. Und sie hat sogar eine eigene Technik entwickelt, wie man Krücken im Tanz einsetzen kann, zum Beispiel für Gewichtsverlagerungen und in welchem Winkel man die Krücke aufsetzen muss, damit sie das Gewicht tragen kann. Und vielleicht das noch dazu gesagt, sie hat eine sogenannte Choreography of Care entwickelt. Das ist auch eine, was ganz Spezielles für Claire Cunningham. Sein ganzes Modell, in dem das gegenseitige Sorgetragen, unter anderem auch im Rahmen einer anderen verlängerten Zeitauffassung, eine große Rolle spielt. Und völlig zu Recht, das noch zu ihrer Person, hat sie seit dem letzten Jahr in Berlin eine Einstein-Profil-Professur für Choreography, Dance und Disability Arts.
Das gestern Abend aufgeführte Solo Songs for the Wayfarer nimmt Bezug auf Gustav Mahlers Liederzyklus Lieder eines fahrenden Gesellen, mit dem Claire Cunningham ausloten will, was es bedeutet, zu wandern und nach großen Höhen zu streben. Was erwandert sie?
Ja, sie erwandert uns, das Publikum, sie wandert ein bisschen durch eine Reise ihres Lebens, durch die Höhen und Tiefen. Das Sorgetragen, von dem ich gesprochen habe, was für ihre Arbeit ganz wesentlich ist, das zeigt sich auch in diesem Solo, wo sie eben ausgehend von den Liedern uns in diese Lieder mit reinnimmt. Sie werden auch ein bisschen verfremdet und schon dieser Empfang ist sehr einladend, sehr warmherzig. Wir werden begrüßt von ihr, wir kriegen Infos, wie so ein bisschen das ablaufen wird. Man spürt, dass es nicht nur um eine tolle Aufführung geht, das ist ganz wesentlich, sondern auch um ein gemeinschaftliches Zusammensein, was da vielleicht erwandert wird, als ein wesentliches Moment der Performance. Und sie erwandert dann tatsächlich auch die Bühne, sie tanzt mit ihren Krücken und sie singt eben ganz, ganz wunderbar.
Eröffnet wurde das No Limits Festival von der Produktion Os der portugiesischen Choreografin Marlene Monteiro Freitas. Angekündigt als überbordend, verstörend, also diametral anders als Cunninghams Aufführung?
Ja, auf jeden Fall. Freitas hat zusammen mit den PerformerInnen ein wirklich, ich muss jetzt mal so einfach einige Adjektive reinwerfen, ein schrilles, verwirrendes, rätselhaftes, Stück gemacht, was mich ein bisschen ambivalent rausgelassen hat. Ich fand es einerseits gut und andererseits auch irgendwie wirklich ein bisschen, ja, wirklich verstörend. Ist ein viel benutztes Wort. In diesem Fall stimmt es wirklich. Es gibt eine hochartifizielle Situation auf der Bühne mit verschiedenen DarstellerInnen, mit nicht normativen Körperlichkeiten, wie wir ja jetzt sagen, die alle in verschiedenen Kostümen, so Kapitäne, Krankenschwester, Ärzte. Und es entwickelt sich so eine Art Panoptikum aus seltsamen Figuren und Vorgängen, die man gar nicht so richtig miteinander in Verbindung bringen kann. Das entscheidende Merkmal der Inszenierung ist hier, dass das, was vermeintlich als Fehler sonst gesehen wird, körperliche Besonderheiten oder Behinderungen, Bewegungseinschränkungen, hier zur Grundlage der Inszenierung und der Choreografie gemacht wird. Und darin ist die Performance sehr stark.
Diese Bandbreite der künstlerischen Ansätze und der Biografien, ist das kennzeichnend für die inklusive Tanz- und Theaterszene?
Auf jeden Fall. Also England, Schottland, das sind ja die Vorreiter des inklusiven Tanzes, sag ich mal. Das wurde da sehr stark gefördert, das spürt man. Aber auch in Deutschland geht es inzwischen wirklich weiter. Es ist immer auch ein politisches Anliegen. Es geht immer auch darum, andere Narrative zu schaffen, wegzukommen von den Stereotypenbildern von Opfern und Helden. Und No Limits ist da Teil, sage ich mal, einer großen Bewegung und nimmt die neuesten, interessantesten Einflüsse da auf und zeigt sie uns. Und es ist jedes Mal wieder aufregend, dabei zu sein.
Das Festival No Limits, es läuft an mehreren Orten in Berlin bis zum 24. November. Elisabeth Nehring, vielen Dank.
Dankeschön.
Wir schauen nun in die Niederlande. Dort gilt er als der wichtigste Vertreter der italienischen Renaissance. Maler Maarten van Heemskerk. In diesem Jahr feiern die Niederlande seinen 450. Todestag. Und da der Haarlemer Meister trotz seiner Bedeutung gemeinhin in Vergessenheit geraten ist, will man sein Werk in diesem Jubiläumsjahr umso mehr ins Licht rücken. So wurden mehr als 50 Gemälde, Dutzende Druckgrafiken und mehrere Zeichnungen zusammengetragen und sie werden in einem Ausstellungsverbund in drei Museen gezeigt, dem Stedelijk Museum in Alkmaar, dem Tyler Museum in Haarlem und dem dort ebenso ansässigen Franz-Hals-Museum. Kerstin Schweighöfer hat sich in Haarlem auf die Spuren des mutigen Erneuerers der Malerei begeben, so das Motto der Schau im Franz-Hals-Museum.
Die junge Frau sitzt an einem reich verzierten Spinnrad. Selbstbewusst schaut sie den Betrachter an. Maarten van Heemskerk hat sie größer dargestellt, als es für Porträts von Bürgerlichen damals üblich war. Und in häuslicher Umgebung, betont Kuratorin Christi Klinkert und deutet auf einen Korb mit Schere und Wollknäuel, der hinter der Spinnerin an der Wand hängt. Seine Zeitgenossen malten den Hintergrund meistens einfarbig grün oder braun. Manchmal zeigten sie die Porträtierten auch vor einer Fantasielandschaft, aber nicht zu Hause, in häuslicher Umgebung. Das Bildnis der jungen Frau am Spinnrad aus Madrid gehört zu den Höhepunkten der Van Heemskerk-Schau im Franz-Hals-Museum. Sie zeigt die Entwicklung des Künstlers bis zu seiner Romreise 1532. Als er Haarlem verlässt, ist er 34 Jahre alt und bereits ein erfolgreicher Maler. Er hat das aufstrebende Bürgertum als Auftraggeber entdeckt. Aber Van Heemskerk malte auch religiöse Darstellungen für Kirchen und Klöster. Innige Darstellungen von Maria mit Kind, inspiriert von Michelangelos Madonna aus der Liebfrauenkirche in Brügge, dem einzigen Werk Michelangelos, das Italien noch zu dessen Lebzeiten verlassen hat. Auch die Jesusdarstellungen von Van Heemskerk stehen bereits im Zeichen der italienischen Renaissance. Dynamische Bilder mit kräftigen Farben, auf denen Gottes Sohn nicht blass und schwach erscheint, sondern kraftvoll und muskulös. Die Ausstellung konfrontiert seine Arbeiten direkt mit denen von Zeitgenossen wie Jan van Skorel oder Jan Gossaert. Der Erneuerungsdrang des Künstlers offenbart sich dadurch besonders deutlich.
Er kijkt goed wat zijn tijdgenoten doen.
Er guckt genau, was die anderen machen. Er macht es nach, aber ein bisschen anders, ein bisschen besser, wie er selbst gefunden haben dürfte.
Ich doe dat een beetje beter.
Sprich, mehr Emotionen, mehr Bewegung, mehr Theatralik. Krönender Abschluss der Schau ist das Abschiedsgeschenk, das Van Heemskerk für seine Kollegen von der St. Lukas-Gilde malte. Vor diesem Werk sollten sie während seiner Romreise für ihn beten.
Nou, daar is het bijzondere Kunstwerk.
Es zeigt Lukas, den Schutzpatron der Maler, wie er Maria mit dem Kind malt. Allerdings, bis vor kurzem gab es in dem großformatigen Bild einen merkwürdigen senkrechten Mittelstreifen, seltsam plump bemalt, der die gesamte Komposition aus dem Gleichgewicht brachte. Als das Bild für die Ausstellung restauriert wurde, stellte sich heraus, dass dieser Mittelstreifen auf einem anderen Holz gemalt ist als der Rest. Klarer Fall. Hier ging es ursprünglich um zwei Bilder, die zusammengefügt worden waren. Und zwar schon kurz nach van Heemskerks Tod, so Kuratorin Klinkert. Während des Unabhängigkeitskriegs gegen Spanien wurde Haarlem von spanischen Truppen zurückerobert und wieder katholisch. Doch aufgrund des Bildersturms fehlte es in den Kirchen an Altarstücken. Die beiden Pendants hatten den Bildersturm überlebt. Da dachte man sich, daraus lässt sich gut ein großes Altarbild machen. Jetzt hängen Lukas und Maria nach mehr als 400 Jahren und gründlich gesäubert wieder als Pendants nebeneinander. Und jetzt ist auch wieder zu sehen, wie kühn und innovativ van Heemskerk vorgegangen ist. Nicht nur die Bildausschnitte sind ungewöhnlich gewählt. So schnitt er dem Engel neben Maria kurzerhand ein Stück Flügel ab. Die Palette von Lukas scheint aus dem Bild herauszuragen, ebenso die Zehen von Maria. Außerdem sieht der Betrachter sie von unten, denn der Maler wählte die Froschperspektive. Das alles verleiht dem Werk extrem viel Spannung und Dynamik. Ein Vorgeschmack dessen, was nach seiner Rückkehr aus Rom folgen sollte. Van Heemskerk wird zum gefeierten Renaissance-Maler, zum Mann, der Italien nach Holland brachte. Er stirbt als reicher Mann, gerät dann aber in Vergessenheit. Denn nach dem Westfälischen Frieden identifizieren sich die Bürger der jungen calvinistischen Republik mit Rembrandt und den stillen Bildern Vermeers. Maarten van Heemskerk ist ihnen zu spektakulär und theatralisch, zu katholisch.
Kerstin Schweighöfer berichtete über die Jubiläumsausstellung zum 450. Todestag des Malers Maarten van Heemskerk. Und in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker geht es jetzt um die Frage, wer dichtet besser, die Klassiker oder die KI?
Ja, und da haben wir keine guten Nachrichten für die Dichter. Zumindest wenn man einer Studie der US-amerikanischen University of Pittsburgh Glauben schenkt. Derzufolge finden nämlich Leserinnen und Leser KI-generierte Gedichte schöner als die Lyrik von Shakespeare, T.S. Eliot, Allen Ginsberg und anderen. Die rund 1700 Befragten waren keine Literaturexperten. Sie bekamen jeweils 10 Gedichte vorgelegt, 5 davon hatte ChatGPT verfasst und laut den Experten waren die einfacher zu verstehen als die Klassiker. Möglicherweise sei das der Grund, weshalb die Studienteilnehmer lieber Software-Lyrik lasen als Shakespeare. Heute, vor 140 Jahren, wurde auf der sogenannten Kongo-Konferenz in Berlin die Aufteilung des afrikanischen Kontinents beschlossen. Reichskanzler Otto von Bismarck hatte die europäischen Kolonialmächte eingeladen. Gemeinsam legte man nun neue Grenzen in Afrika fest, teilweise wie mit dem Lineal gezogen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte anlässlich des heutigen Jahrestags, die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit habe große Bedeutung für die aktuelle Regierung. In Hamburg findet derzeit eine Tagung zur Kongo-Konferenz statt, wir haben berichtet. Bekannt wurde allerdings auch, dass der Hamburger Senat entschieden hat, die dortige Forschungsstelle zum postkolonialen Erbe abzuwickeln. Die Gelder werden gestrichen. Dazu sagt der Historiker Michael Pesek.
Also es gibt sehr wenig Forschung zum Kolonialismus und vor allen Dingen Forschung zum Kolonialismus, die halt an einem Ort, wie zum Beispiel in dieser Forschungsstelle, vereint ist. Also es ist sozusagen eine Forschung, die halt zum Beispiel die afrikanische Perspektive und die europäische Perspektive mit reinbringt, die ist halt enorm wichtig. Und das gibt es in Deutschland de facto kaum.
Der Historiker Michael Pesek in Deutschlandfunk Kultur. Im April wurde bei einem Brand mehr als die Hälfte der ikonischen alten Börse in Kopenhagen zerstört. Vor ein paar Tagen haben die Ermittler die Suche nach der Brandursache aufgegeben. Immerhin ist aber klar, dass das Gebäude zu großen Teilen wieder aufgebaut wird, so ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach.
Ende September legte König Frederik XI. Den Grundstein für die zumindest äußerlich originalgetreue Rekonstruktion der Börse. Dabei sollen auch viele Materialien zum Einsatz kommen, die nach dem Brand in dem Gebäude gesichert und gereinigt wurden. Mauersteine und Eisen zum Beispiel.
Es dürfte aber noch einige Jahre dauern, bis das Kopenhagener Wahrzeichen mit seinem Turm aus 4 ineinander verschlungenen Drachen wieder aufgebaut ist. Und ab heute gibt es im Archäologiepark von Pompeji ein Besucherlimit. Maximal 20.000 Menschen pro Tag sind von nun an erlaubt. Bislang waren es in Hochphasen bis zu 36.000 Besucher. Ein Massentourismus, der, so Direktor Gabriel Zuchtriegel, zur Gefahr wurde für das einzigartige, zerbrechliche Kulturerbe.
Vielen Dank für die Kulturmeldungen, Nicole Strecker. Die Funkstille ist vorbei. Bundeskanzler Scholz telefoniert erstmals seit 2 Jahren mit Russlands Präsident Putin. Mehr dazu hören Sie in den Informationen am Abend mit Philipp May. Bis hierhin am Mikrofon war Adalbert Sinjavski. Ihnen danke fürs Zuhören.